Ja, guten Morgen. Ich freue mich über die gut besetzten Stühle. Meinen Namen habt ihr schon gehört. Ich möchte uns noch ganz kurz vorstellen, damit ihr nicht immer rätselt, wo wir herkommen. Gerhard Rupp ist mein Name. Ich bin im Südschwarzwald geboren. Meine Frau Christa kommt aus Frankfurt. Kennengelernt haben wir uns in der Bibelschule Brake vor über 30 Jahren. Und wir haben dann geheiratet und sind 1977 nach Traunreuth gekommen, hier in die Freikirche Traunreuth, und haben hier 5 Jahre Gott gedient unter Lorenz Wagentin mit dem Schwerpunkt der Hauskreisarbeit in Trostberg. Und hier sind auch 2 unserer 3 Kinder geboren. Das sind echte Bayern, weil sie in Trostberg geboren sind. Also sie können nicht mehr bayerisch reden. Danach sind wir zu Campus für Christus gekommen, 11,5 Jahre im Missionsdienst in Europa, teilweise auch bis Afrika mit Kurzeinsätzen. Und nach der Zeit bei Campus für Christus sind wir zum Missionswerk Jansteam gestoßen. Und dort sind wir in der therapeutischen Seelsorge tätig beim Jansteam. Was genau das bedeutet, werde ich zu den gegebenen Anlässen immer wieder erzählen, sowohl im Frauenmissionskreis als auch am Mittwoch noch in der Bibelstunde. Und nach meiner Predigt werde ich einiges sagen. Ich habe ja einiges mitgebracht an CDs. Das Jansteam ist ein musikalisches Missionswerk. Jetzt will ich zum Thema der Predigt übergehen. Es geht um das Thema Vergebung, das Kerngeschäft für uns Christen. Dazu möchte ich eine Stelle lesen, die wir mit Sicherheit seit unserer Kindheit her kennen. Sie kommt aus dem Vater Unser. Dort lehrt Jesus Christus seine Jünger in Matthäus Kapitel 6, Vers 12: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dazu einige einleitende Gedanken. Wenn wir zum Beispiel die Fachliteratur in der Familientherapie lesen, dann finden wir dort seit einigen Jahren hilfreiche Anleitungen, wie man Menschen helfen kann, sich zu vergeben. Wir finden genau das wieder, was die Bibel sagt. Schuld muss bekannt werden, sie muss ausgesprochen werden, und man muss um Verzeihung bitten. Und der Zuspruch der Vergebung, der muss passieren. Das ist jetzt kein Witz. Reinhard Tausch, einer der bekanntesten Psychotherapeuten in Deutschland, hat das seit 15 Jahren zum Schwerpunkt seiner Arbeit gemacht. Es geht darum, wie kann man Menschen in einer Familie helfen, dass sie Schuld bewältigen. Und zwar, dass sie begreifen, wenn ich mich schuldig fühle, dann muss das nicht eine eingebildete Schuld sein, sondern dann kann es wirklich sein, dass ich schuldig geworden bin vor Gott und am anderen. Und wenn ich mich schuldig gemacht habe, dann weisen meine Schuldgefühle, dann weist mein Gewissen darauf hin, dass ich etwas zu klären habe. Schuldgefühle von Gott gewirkt heißt, ich habe Mist gebaut und ich muss im Gebet mit Gott etwas in Ordnung bringen und auch mit meinem Nächsten. Ich finde diese Ausarbeitung von Reinhard Tausch sehr interessant, möchte aber zu bedenken geben, dass wir Christen die Bereiche, welche die Kernkompetenz der Bibel sind, an weltliche Therapeuten übergeben. Das kann man so nicht stehen lassen. Zum Beispiel, jede Firma hat ihre Kernkompetenz, das wisst ihr auch. Die Firma Daimler steht für den Mercedes-Stern, ganz klar. Siemens steht für das Handy, nicht nur für Waschmaschinen. Die Firma Adidas steht für die Sportschuhe mit den 3 Streifen. Aber wenn eine Firma beginnt, ihre Kernkompetenz zu vernachlässigen, dann hat sie ein Problem mit ihrer Identität, mit ihrem Selbstverständnis. Und da haben wir auch ein Problem mit der christlichen Gemeinde heute, weil wir diese Kernkompetenz des Vergebens manchmal aus der Hand gegeben haben. Das Thema Vergebung in der Familie und in Ordnung kommen mit dem Nächsten ist im Moment ein boomendes Thema, wo weltliche Therapeuten relativ gut damit umgehen können, sofern es sich nicht um Alt-68er Therapeuten handelt, die gibt es nämlich auch noch. Aber eine neue Generation von Therapeuten geht sehr respektvoll mit diesem Thema um. Wenn ein Verheirateter fremdgegangen ist, dann reden die zwar nicht von Sünde, obwohl es Sünde ist, wie es die Bibel sagt, aber sie sagen in der Therapie, hören Sie mal, Sie haben einen Vertrag gebrochen und wenn Sie den gebrochen haben, müssen Sie mit Ihrer Frau, mit Ihrem Mann wieder etwas gut machen, sonst wird die Ehe nicht gelingen. So sagen Therapeuten heute, manche Therapeuten. Aber Jesus selbst weiß um die Problematik der Schuld und deshalb hat er die Jünger eines gelehrt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist die Kernaufgabe der Christen. Die Frage an uns ist jetzt, wie gehen wir um mit Unrechtbewusstsein? Was tun mit Schuld, die sich angesammelt hat? Wollen wir sie nur vor dem Abendmahl bekennen? Wie gehen wir um mit Ablehnung in Beziehung, mit Spannung, mit Beschuldigung? In Beziehung passiert ja nicht nur Schönes, es passiert auch Unschönes, es passiert Unrecht. Wir werden schuldig aneinander, immer wieder, ob in der Familie, im Hauskreis oder in der Gemeinde, wir werden schuldig. Als ich meine Frau vor über 30 Jahren geheiratet habe, es war ja gestern eine Hochzeit hier, ein freudiger Anlass, habe ich gesagt, ich möchte dich achten und dich lieben und dich respektieren und dir treu bleiben, bis einer von uns nicht mehr lebt, so wahr mir Gott helfe. Da hätte ich auch sagen können, du bist auch die Frau, der ich mit Sicherheit nicht gerecht werde. Du bist auch die Frau, die auch sehr oft meine Fehler und Sünden zu spüren bekommt. Und sie hätte das Gleiche auch sagen können. Du bist auch die Frau, die mir täglich Versäumnisse und Defizite nachweisen kann. Diese Entscheidung trifft nämlich jeder auch. Wer sich auf Beziehungen einlässt, nicht nur in der Ehe, auch auf Beziehungen in der Gemeinde, der lässt sich auch darauf ein, dass er als nicht vollkommener Christ in Unrecht fällt und dass er Unrecht erlebt. Täter sein und Geschädigter sein in einer unvollkommenen Gemeinschaft ist der normale Alltag für uns Christen. Aber wir sind verantwortlich für das, was wir anrichten. Wenn andere uns verletzt haben, dann bringen uns Schuldzuweisungen absolut nicht weiter. Und so möchte ich im Teil 1 etwas über Gottes befreiende Vergebung sagen und im Teil 2 dann, wie wir einander vergeben können. Zunächst einmal seine befreiende Vergebung. Vergib uns unsere Schuld. Was ist eigentlich die Schuld? Schuld ist die Übertretung der Gebote Gottes. Wenn ich etwas getan habe, was ich etwas hätte nicht tun sollen, wenn ich etwas gelassen habe, was ich hätte tun müssen. Schuld ist etwas, was unser Leben immens belastet. Sie ist ein realer Störfaktor. Wir kennen das. Deswegen, wir sind auf Vergebung von Gott angewiesen. Nur leider ist für viele Christen Vergebung keine Alltagsnotwendigkeit geworden. Im Wortschatz ist das Wort bei uns vorhanden, aber nehmen wir sie für uns persönlich. Die Vergebung, ist es uns etwas ernst? Nee. Ich finde das höchst eigenartig, Vergebung bekommen, Schuld bekennen, das ist doch christliches Kerngut, das ist unsere Kernkompetenz. Das ist doch der Mittelpunkt des Evangeliums. Dafür ist Jesus Christus gestorben. Die Schuld ist besiegt worden, oder? Glauben wir das? Gott vergibt und er wird euch auch euch vergeben. Glauben wir das wirklich? Als Jesus am Kreuz starb und gerufen hat, es ist vollbracht, ab diesem Zeitpunkt ist für jeden von uns Gottes Vergebung zugänglich. Gibt es etwas, was zentraler ist am Evangelium als das Kreuz, als das, was Jesus für uns erworben hat? Am Kreuz ist die Schuld besiegt worden. Jesus hat nämlich gesagt, ich nehme eure Schuld auf mich selber, auf das Kreuz. Du Mensch wirst die Schuld selber nie sühnen können und auch nicht müssen. Und deswegen erinnert uns die Bibel daran, das ist an Gläubige geschrieben, 1. Johannes Kapitel 1, Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ihr Lieben, das ist an Christen geschrieben. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Diese Aussage ist ein Hammer. Jesus hat das ja ähnlich radikal gesagt, als er zu moralisch hochstehenden Leuten in der Gegenwart der Sünderin sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und beschämt machten sich die religiös frommen Menschen auf den Weg. Sie waren sprachlos. Ihr Lieben, so sehe ich es auch für uns Christen. Schuld bei sich wahrnehmen, Schuld bekennen und Vergebung bekommen, das ist christliches Kerngut. Das ist die Mitte, das ist der Mittelpunkt des Evangeliums. Am Kreuz ist die Schuld besiegt worden und trotzdem spielt Vergebung in unseren Alltagssituationen manchmal nur so eine angemahnte moralische Pflicht oder eine Nebenrolle. Zum Beispiel in christlichen Zeitschriften liest man relativ wenig über Vergebung, Sünde bekennen und in Ordnung kommen mit dem Nächsten oder Ähnliches oder wie das geht, einander zu vergeben. Man liest vieles über Konflikte bewältigen, das ist auch wichtig, über Kindererziehung, über Stress und Umgang mit Ärger, das sind alles wichtige Themen. Aber Vergebung wird an den Rand oft der christlichen Szene gedrängt. Wir dürfen auch das Thema der Vergebung nicht an den Rand des Gemeindealltags drängen. Es ist wichtig, das ist das Wichtigste. Wichtiger als die Mission ist die Vergebung untereinander. Und ich frage es mal andersherum, wer von euch hat denn wirklich schon einmal ein Beichtgespräch, bitte nicht im katholischen Sinn geführt, das meine ich nicht. Wer hat schon einmal eins gesucht? Beim Seelsorger, beim Pastor. Und er hat gesagt, ich muss meine Schuld bekennen. Ich komme damit nicht mehr klar. Ich bin einsam und allein mit meiner Last. Und ich kriege das nicht mehr los. Ich habe eine zentnerschwere Last in meinem Leben. Niemand weiß, wie grob ich mit meiner Frau umgehe. Und das will ich mal bekennen in der Seelsorge. Und ich habe etwas geklaut. Und damit bin ich allein. Ich bin allein mit diesem Gegenstand, den ich geklaut habe. Oder ich lüge die Leute permanent an. Und niemand weiß davon. Und damit bin ich ganz allein. Oder ich befriedige meine sexuelle Lust am Internet, sei es in einem Chatroom oder mit Bildern. Und damit bin ich allein mit dieser Last. Oder ich kämpfe mit einer Sucht. Und ich bin ganz einsam damit. Und niemand weiß das. Und diese Last muss ich loswerden. Die möchte ich einmal Gott sagen, vor dem Angesicht eines Seelsorgers. Und ich kann mich nicht bremsen mit meinem Temperament. Und immer wieder falle ich in Sünde und schade anderen Menschen. Und damit bin ich ganz allein. Und ich brauche einfach jemanden, dem ich das mal erzählen kann. Und ich brauche jemanden, der dann nach dem Bekenntnis sagt, im Namen von Jesus, dir ist es vergeben worden. Ihr Lieben, das ist Vergebung. Vergebung von Gott einerseits theologisch gesehen ist ein unsichtbarer Akt Gottes, aber andererseits ist es hilfreich, Menschen zu haben, die einem dabei stehen können. Es ist nämlich nicht gut, dass der Mensch allein sein, jetzt nicht nur auf die Ehe bezogen, auch auf unser Miteinander, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sein. In der Bibel steht nämlich, bekennet einander eure Sünden und betet füreinander. Jakobus 5, Vers 16, wer macht das noch? Das ist dieser freundschaftliche Umgang in der Seelsorge miteinander, bekennet eure Sünden und betet füreinander. Vielleicht machen wir das Zweite schon eher, füreinander zu beten. Aber wer von uns macht noch offene Seelsorgegespräche, wo er wirklich mal seine Sünde beim Seelsorger, bei einem Freund bekennt? Ich mache das hin und wieder auch beim Seelsorger, zu dem ich einige Kilometer fahre und ihm das auch sage, was mich belastet und was ich zu bekennen habe. Obwohl ich weiß, dass Gott sofort vergibt, wenn wir ihm etwas bekennen. Wer macht das noch, Sachen ans Licht bringen? Was für eine Oase, was für eine Entlastung, was für eine Befreiung. Und ich glaube, wir alle brauchen diese Oase der Vergebung, diese Entlastung, diese Befreiung. Ihr Lieben, das ist so ein Riesenmangel heute in den Gemeinden. Das geschieht so selten. Wir müssen aufpassen, dass wir das mit der Vergebung nicht so an den Alltag, an den Rand des Gemeindelebens so drängen. Wir sind dabei, eine der christlichen Kernkompetenzen schlicht und einfach unter den Tisch fallen zu lassen, das offene Sündenbekenntnis vor Gott und das Gespräch in einer freundschaftlichen Seelsorge. Haben wir eine Seelsorgerin, einen Seelsorger? Das muss kein Ausgebildeter sein, zu dem wir auch mal gehen können, wo wir das sagen können und einfach sagen können, du hör mir das mal an, ich komme damit nicht klar, ich will das jetzt vor Gott und vor dir bekennen. Interessant ist, die Menschen brauchen es einfach. Wo sollen sie es holen, wenn sie es nicht in der Kirche und Freikirche angeboten bekommen? Vielleicht holen sie sich aus Psychologie heute, wie ich es vorhin in der Einleitung sagte. Noch ein anderes Beispiel. Vor einiger Zeit kam ein Christ zu mir in die Beratung. Ich habe ja gesagt, ich mache therapeutische Seelsorge. Und dieser Glaubensbruder hat in seinem Leben so richtig aufgeräumt. Reuig bekennt er, dass er in ein Bordell gegangen ist und dass er in seiner Gemeinde ein Chaos angerichtet hat. Das kann man ja auch mit einer Klatschsucht ein Chaos anrichten in einer Gemeinde. Und er hat diese Sünden in meiner Gegenwart und vor Gott bekannt und Gott hat ihm das alles vergeben und er hat eine Liste mit Sünden, alles war der Reihe nach aufgeschrieben. Es war ihm wirklich ernst mit dem Aufräumen, mit dem Ordnung machen. Und wir haben, nachdem er diese Sünde bekannt hatte, diese Liste verbrannt. Ich habe da draußen so eine Stelle, wo ich solche Sachen verbrennen kann, im Freien natürlich. Und er hat dann gesehen, wie der Rauch aufsteigt. Diese symbolische Handlung ist sehr wichtig und sehr hilfreich. Und ich habe ihn gebeten, immer wenn Zweifel an der Vergebung von Gott kommen, dass er einerseits in die Bibel reinschaut, wo steht, der Schuldbrief ist zerrissen, Kolosser 2, 19 und 20, und andererseits, dass er sich dann daran erinnert, dass sein Schuldbrief verbrannt worden ist. Diese symbolische Handlung ist sehr hilfreich. Aufgrund eines Bekenntnisses vergibt Gott und der Seelsorger ist Zeuge des Geschehens. Schuld ist doch kein alter Zopf, oder? Wenn ich mich schuldig fühle, dann muss das keine eingebildete Schuld sein, sondern dann kann es wirklich so sein, dass ich mich schuldig gemacht habe. Schuld ist ein realer Störfaktor. Der Heilige Geist, das ist das Werk des Heiligen Geistes, das uns von Sünde überführt. Und das ist dieses ganz gesunde Unrechtbewusstsein, dieses ganz gesunde Wissen, ich habe hier gesündigt, in mir wird es heiß und es brennt in mir und ich muss das loswerden, ich muss das bekennen. Aber wenn ich das dann Gott bekannt habe, im Angesicht auch noch eines Seelsorgers, dann ist es wirklich etwas Hilfreiches, dann ist es eine Oase und dann ist es von Gott her vergeben. Gott vergibt gern, das ist unumkehrbar, irreversibel. Gott vergibt sofort, wenn wir unsere Schuld bekennen, das heißt, diese Last sind wir los. Aber wenn ich jetzt in einer Beziehung sündige, dann gilt auch das, was ich im zweiten Punkt sage, was Jesus uns gelehrt hat, wie auch wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Wir brauchen ganz einfach zwischenmenschliche Vergebung. Paulus schreibt in Kolosser 3, 13, ertraget einander und vergebet einander, wenn einer Klage wider den anderen hat. Das ist Gemeindealltag. Ich möchte euch ein paar Sachen sagen, wie man Vergeben üben kann. Es gibt ja viele Christen, die das nicht tun oder auch nicht ernst nehmen, weil sie meinen, sie haben ihren Platz im Himmel. Und das wollen wir uns jetzt etwas genauer angucken. Vergeben muss man üben. Vergeben kann man nicht einfach erklären und dann funktioniert es. Natürlich kann ich Vergeben erklären mit 10 Punkten, aber das heißt nicht, dass es so einfach funktioniert. Es heißt nicht, dass es jetzt leichter läuft und dass es nur noch so flutscht mit dem Vergeben. Es kostet immer Überwindung. Vergeben muss man üben, wie man Klavierspielen übt. Jesus hat ja auch von 7 mal 70 mal etwas gesagt. Ihr müsst es immer wieder tun, damit es leichter läuft, damit es ins Leben integriert ist, dem anderen zu vergeben. Und dann geht es besser. Deshalb jetzt noch ein paar Sachen zum Vergeben. 5 knappe Punkte. Einem Menschen vergeben, erstens, ist ein Willensentschluss. Vergeben untereinander geschieht nicht von alleine. Das können andere einem nicht abnehmen. Es ist ein aktiver Prozess. Das macht Gott nicht für uns, das sind wir gefordert. Es ist wirklich ein Willensentschluss. Es wächst zwar von alleine das Gras drüber, das stimmt, aber es geht mit der Zeit nicht vorbei. Vergebung funktioniert nur dann, wenn ich mich aktiv dazu entschließe, einem Menschen zu vergeben, der mich gekränkt hat. Oder ich entschuldige mich bei einem Menschen, den ich gekränkt habe. Vergeben untereinander kann ja in 2 Richtungen vergeben gehen. Entweder entschuldige ich mich bei einem oder in meinem Herzen vergebe ich einen, der sich eigentlich bei mir entschuldigen müsste. Wenn aber Menschen nicht vergebungsbereit sind, dann haben sie nach 50 Jahren immer noch die Laus über der Leber, weil damals ihnen einer etwas gesagt hat, über das, dass sie einfach nicht weggekommen sind. Deshalb ist Vergeben ein Entschluss, sonst wuchert es immer wieder weiter in meinem Leben und blockiert mein Leben, vielleicht ein ganzes Leben lang, wenn ich nicht vergebe. Wollen wir das auch im Alltag praktizieren, gerade wir Erwachsenen, ihr Erwachsenen vor den Kindern zu Hause? Es ist doch schön, wenn einer zum anderen sagt in der Ehe, tut mir leid, ich habe dich hier grob angefahren, bitte vergib mir das, worauf der andere klar und deutlich erwidert, okay, ich vergebe dir das. Das ist sehr wichtig. 2. Punkt, beim Vergeben übernehmen wir die Verantwortung für das, was wir angerichtet haben. Unbewältigte Schuld in Beziehungen ist ein Störfaktor. Also ich kann nicht lange leben mit unbewältigter Schuld in meiner Ehe. Es ist wirklich ein Störfaktor. Unversöhnlichkeit ist ein wirklicher Störfaktor. Wichtig in der Familie ist, dass es ganz offen und ganz ehrlich zugeht und so eben auch bei der Frage der Schuld, dass wir das nicht unter den Teppich kehren, dass wir das nicht übergehen und deshalb müssen wir sagen lernen, ich habe Unrecht getan, es war meine Sache. Wir müssen sagen lernen, es tut mir leid, bitte verzeih mir, dass wir zum Beispiel unsere Ungeduld nicht entschuldigen mit Sätzen, weißt du, ich habe so viel Stress und Ärger im Büro gehabt, wenn ich die Türe zugeknallt habe, musst du das verstehen. Nein, ihr Lieben, das ist nur eine Rechtfertigung. Nein, ich übernehme die Verantwortung für mein Türeknallen, für meine Ungeduld und sage, wenn ich so viel Stress und Ärger mit anderen im Büro habe, dass ich für dich keine Geduld mehr übrig habe, dann ist das schlussendlich mein Problem. Ich muss ja selber damit klarkommen, wenn ich meinen Stress habe. Dann schiebe ich das nicht zurück auf die Arbeitsstelle oder auf was anderem, sondern ich stehe dazu, dass ich ungeduldig gewesen bin. Dazu stehen heißt eigentlich beim Vergeben untereinander zur eigenen Schwachheit, zur eigenen Schuld stehen, dass man schuldig geworden ist. Das ist die Verantwortung für sein Verhalten übernehmen. Einfach sagen, was ich gemacht habe, war nicht in Ordnung. Ich bitte dich um Verzeihung. Wenn wir das tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit, eine gesunde Entwicklung im Glauben zu haben, viel höher, als wenn wir es nicht tun. Und wir wollen doch eine gesunde Entwicklung im Glauben haben, oder? Wenn ja, dann vergebt euch reichlich untereinander. 3. Vergebung sucht in der Regel das Gespräch mit dem Verursacher. Viele Leute sagen, ich kann nicht vergeben, weil meine Gefühle sind einfach nicht zur Ruhe gekommen. Ich bin noch ärgerlich, ich bin noch verletzt, in mir ist noch alles wund. Das ist falsch zu warten. Beim Vergeben geht es einerseits um Erkennen eigener Schuld, um seinen Anteil zu erkennen. Es geht um Klärung, um Aussprache und um Gespräch. Es gibt Leute, die schlucken ihre Verletzung lieber runter. Das ist auch falsch, eine Kränkung runterzuschlucken. Vergebung passiert nicht von alleine, es braucht ein Gespräch, es braucht einen Klärungsprozess. Wenn zum Beispiel bei meinem Auto draußen das Bremsflüssigkeitslämpchen rot leuchtet, dann nutzt es nichts, wenn ich ganz lieb lächelnd ein Pflaster drüber klebe und sage, jetzt leuchtet es nimmer. Es stimmt ja auch, ich sehe es nicht mehr, aber unten drunter leuchtet es immer weiter und weiter. Und es nutzt auch nichts, wenn ich ausflippe und gegen den Reifen des Autos trete oder auf das Cockpit schlage und sage, so ein dummes Licht, geh aus, das nutzt auch nichts. Man muss das Problem in der Tiefe lösen, ich muss die Bremse reparieren oder sonst irgendwas machen lassen. Wenn in einer belastenden Beziehung die Wut hochkocht, ist gleich rotes Lämpchen und das bedeutet, da stimmt etwas nicht, wenn immer nur die Wut hochkocht, dann nutzt es nichts, wenn ich sanft, lieb lächeln, beschwichtige, das ist Pflaster drauf, und es nutzt aber auch niemanden, wenn ich ausflippe, das ist die andere falsche Reaktion. Es bringt beides nicht weiter. Ich muss über die Beziehung sprechen, weil die Wut und der ewige Ärger weisen darauf hin, dass da irgendwie Schuld ist, dass da etwas ist, worüber wir zu sprechen haben, was geklärt werden sollte. Und das will ich jetzt ganz kurz erklären noch, wie das geht. Jesus macht das ja sehr deutlich in Matthäus 18, Vers 15, dass wir nicht das Recht haben, an uns begangenes Unrecht unter den Teppich zu wischen. Also beschwichtigen und auch nicht ausflippen. Wir haben nicht das Recht, an uns unbegangenes Unrecht einfach zu beschwichtigen und das zu übergehen. Übrigens, Matthäus Kapitel 18 hat nichts mit einem Rausschmiss aus der Gemeinde zu tun, das hat mit Zucht und Zurechtweisung zu tun, mit Hören und mit Klären zu tun. Ja, hier heißt es, wenn dein Bruder wieder dich sündigt, das kann auch die Frau oder die Schwester sein, gehe zu ihm hin und weise ihn zurecht. Warum? Weil das eine Chance der Klärung ist. Matthäus 18, wenn er auf dich hört, ein Wahnsinnsanspruch, wenn er auf dich hört, oder? Wenn er auf dich hört, ja was dann? Dann hast du ihn gewonnen. Was für eine tolle Aussage. Wenn einer, der gegen dich gesündigt hat, auf dich hört, dann hast du ihn gewonnen. Das wollen wir doch ihn gewinnen. Wir wollen uns doch nicht distanzieren von ihm, sondern wir wollen ihn gewinnen. Wenn er auf dich hört, dann hast du ihn gewonnen. In der Ehe hoffentlich sowieso. Wenn ich meinem Bruder und meiner Mann, Ehefrau, meinem Kind klar machen, dass er sich an mir versündigt hat und er hört auf mich, dann habe ich ihn gewonnen. Etwas Tolles. Ich habe kein Recht, in noch so frömmlicher Bescheidenheit zu sagen, ach weißt du, als Christ darf ich ja alles erdulden und Liebe trägt ja sowieso alles. Das stimmt zwar, aber wir dürfen das nicht verwechseln mit die Liebe schluckt alles. Steht da übrigens nicht, dass die Liebe alles schluckt. Wer alles schluckt, der wird nämlich psychosomatisch krank, dem geht es nicht gut. Wer immer wieder etwas runterschluckt, wo der andere gegen ihn tritt oder auf ihn schießt. Wer alles schluckt, dem geht es nicht gut, denn die Liebe ist nach meinem Schriftverständnis viel wacher und viel ehrlicher. Die Liebe sucht die liebevolle Konfrontation mit dem Nächsten, den ich ja liebe und von dem ich erwarte, dass er mich auch liebt. Das ist nicht einfach. Diese Konfrontation zu suchen im Sinne von Matthäus 18, 15. Wir alle sind nämlich sehr harmoniebedürftig, bin ich auch. Meine Frau und ich, wir haben beide einen guten Schuss Harmonie. In unserer Ehe kam eher das Beschwichtigen, die eine Seite immer wieder hervor, wie das wirkliche, ehrliche Konfrontieren. Wir schlucken manchmal lieber unseren Ärger über den anderen runter, anstatt zu klären. Mich kostet das enorme Überwindung, auf jemanden zuzugehen und zu sagen, hör mal, was du mir angetan hast, das hat mir so weh getan und ich möchte dich bitten, dass du mir das nie mehr tust und ich glaube, lieber Bruder, lieber Schwester, ich glaube, du schuldest mir eine Entschuldigung. Wenn wir das in Liebe sagen, das können wir durch die Liebe, die durch den Heiligen Geist ausgegossen in unseren Herzen, können wir das sagen oder doch oder nicht? Das ist sehr wichtig. Haben wir das dem anderen schon mal gesagt? Manchmal ist unser Aufgebrachtsein der Treibstoff für solche Klärungsgespräche. Noch einmal, ich kann jetzt ein Pflaster drüber machen und das runterschlucken und mich für einen frommen Menschen halten, aber in Wirklichkeit wuchert das weiter und das geht in manchen Ehen bis dahin, dass es mal knallt und eine Trennung gibt oder eine Scheidung gibt. Und das wollen wir doch nicht. Wenn ich verletzt werde, das ist hier der Punkt, dann bin ich gefordert, auf ihn zuzugehen und ihm zu sagen, wo ich wahrnehme, dass er mir wehgetan hat oder dass er falsch liegt. Und wenn er nicht auf dich hört, dann nimm noch zwei, drei andere dazu, dann geh mit ihm zum Seelsorger, dass andere das mithören. Dann kriegst du vielleicht auch Korrekturen, dann kriegen vielleicht schlussendlich alle noch Korrekturen. Nicht nur der andere kann ja auch sein, wenn er nicht auf dich hört, dann geh sogar vor die Gemeinde. Jesus macht hier eines ganz deutlich, lass nicht locker. Das ist wichtig. Wenn Menschen Unrecht tun, dann müssen sie das merken. Und das gehört eben auch zum Vergeben dazu. Dann muss ihnen jemand das sagen. Er braucht eine dringend benötigte Hilfe. Ich muss feststellen, dass es Unrecht ist und ich muss das benennen dürfen. Das war jetzt der dritte Gedanke. Wer vergibt, der sucht das Gespräch. Er stellt sich aktiv in die Situation hinein. Viertens, vergeben bedeutet nicht vergessen. Viele Menschen glauben, dass vergeben heißt, vergeben ist auch vergessen. Das ist ein Unsinn. Wenn Sie vergeben haben, dann haben Sie nicht plötzlich Alzheimer, dann ist man nicht vergesslich. Zum Beispiel, ich hatte im vergangenen Jahr einen Anruf von einer 41-jährigen Frau und sie erzählte mir am Telefon, sagte sie, als ich 12 Jahre alt war, fiel mein Vater an, mich regelmäßig zu missbrauchen, sexuell zu missbrauchen. Und das hat er etwas getan, bis ich 17 Jahre alt war und dann habe ich die Familie verlassen können, endlich, sagte sie mir. Und dann sagte sie, ich habe meinem Vater das verziehen, ich habe Seelsorge gemacht, ich musste das vergeben, weil sonst hätte ich nicht weiter leben können. Ich habe ihm das freiwillig verziehen und ich kann jetzt damit leben und damit umgehen. Aber jetzt habe ich ein Problem. Meine Tochter ist jetzt 11 Jahre, soll ich sie zum Opa lassen, also soll ich sie zu meinem Vater lassen? Und ich habe dann gefragt, ja, gibt es irgendeinen Hinweis, dass der Opa, der ja der Vater ist, dass er wirklich umgekehrt ist, dass er bereut hat, dass er seine perverse, pädophile Art behandeln ließ, dass er dazu steht, was er damals mit ihnen gemacht hat, dann hat sie gesagt, nein, da ist leider nichts passiert. Dann habe ich ihr nur eines gesagt, wenn Sie Ihre Tochter, Ihre 12-jährige Tochter unbeaufsichtigt zum Opa lassen, zu ihrem Vater lassen, dann kann ja sein, dass das wieder passiert, dass die Tochter auch missbraucht wird. Sie müssen aufpassen. Wenn Sie meinen, Sie müssen jetzt so tun, als sei das alles geklärt, Sie haben Ihre Seite geklärt, aber der Opa hat nie Reue gezeigt und das sich nie behandeln lassen, dann lassen Sie Ihre Tochter nicht alleine am Wochenende zum Opa. Natürlich darf sie den Opa auch besuchen, aber nicht unbeaufsichtigt immer wieder zu ihm schicken, so ein Wochenende, dann kann es ja sein, dass er mit dem Missbrauch bei Ihrer eigenen Tochter weitermacht. Und sie werden damit schuldig an sich selbst, letztlich an der eigenen Tochter, die sie zum Opa geschickt haben. Es gibt Situationen, wo wir einfach merken, wir müssen uns schützen dürfen als Christen. Wir sind nicht die Prügelknaben irgendwelcher Menschen, die andere missbrauchen. Oder wir sind nicht die Prügelknaben auch irgendwelcher Alkoholiker, die wir vielleicht in der Familie haben. Wir müssen uns auch schützen dürfen. Ich glaube, wir Christen können wirklich vieles aushalten und Opfer bringen, aber es ist auch erlaubt, einem Menschen, nachdem wir ihn nach Matthäus 18 es gesagt haben, ist es auch erlaubt, ihm aus dem Weg zu gehen, um sich selbst zu schützen. Das war der vierte Gedanke zum Vergeben, jetzt der fünfte Schlussgedanke. Ein wichtiger Vers, der mit dem Vergeben zu tun hat, steht in Römer 12, Vers 19. Dort heißt es, nehmt keine Rache, holt euch nicht selbst euer Recht, meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Deshalb, vergeben heißt, Raum dem Gericht Gottes lassen, Raum dem Handeln Gottes lassen. Wollen wir doch Gott zutrauen, dass er wirklich Gerechtigkeit üben kann, auch an denen, die an uns schuldig werden, dass er für Gerechtigkeit sorgen wird. Das heißt für mich, ich verzichte darauf, über die Schulden des anderen ein Urteil zu fällen, steht mir nicht zu. Vergeben bedeutet auch, ich verzichte darauf, dem anderen einen Vorwurf zu machen. Denn wenn ich ihm immer Vorwürfe mache, dann werde ich ihn ja nie los. Dann bestimmt er immer mein Leben. Dann ist er wirklich mein Götze im Leben. Und drittens, ich verzichte darauf, zurückzuschlagen. Was sollen wir aber tun bei dauerhafter Ungerechtigkeit in einer Ehe, in einer Familie? Wenn dir jemand permanent Unrecht tut, dann lass es Gott zur Chefsache machen. Wenn dir immer wieder jemand Unrecht tut, lass es Gott zur Chefsache machen. Lass es zu, dass ich mich kümmere, meint Gott. Lass Raum dem Handeln Gottes, lass Raum dem Gericht Gottes. Ich sage, lass Raum dem Handeln Gottes im Leben des anderen, der dir immer weh tut. Üb nicht selbst Rache, nimm das nicht selber in die Hand, sondern lass es Gott zur Chefsache machen. Das ist das biblische Modell von Vergebung. Seht doch, bei Gott ist das nämlich genauso wie eigentlich bei uns auch. Wenn jemand da draußen auf dem Parkplatz an mein Auto eine Beule fährt, ist das keine angenehme Sache, dann tut das dem Auto so richtig weh. Es ist eine Delle drin, eine Beule drin. Aber der Verursacher muss sich nicht bei meinem Auto entschuldigen. Das wäre ein Blödsinn. Sondern er muss zu mir kommen. Ich bin der Besitzer des Autos. Ich bin der Halter. Ich bin der Eigentümer. Er muss das mit mir besprechen und klären. Wenn aber der Täter flieht und nicht auffindbar ist, was mache ich jetzt als Besitzer mit meinem Auto? Ich kümmere mich um mein Auto. Ich lasse doch mein Auto mit dieser Delle nicht vergammeln oder mit diesem Riss im Kotflügel lasse ich nicht vergammeln. Ich lasse es reparieren. So lieb habe ich schon das Auto. Und so ist Gott auch. Er kümmert sich auch um das Beschädigte in unserem Leben. Er sagt, wenn dir jemand Unrecht tut, wenn dir jemand immer eine Beule in dein seelisches und geistliches Leben hineinfährt, dann kümmere ich mich um dich. Wenn wir jetzt ein Gottesbild haben, das Bild eines Gottes, der das Auto verrotten lässt, der nie nach dem Öl nachguckt und die Wäscher nie erneuert, sondern die runterhängen lässt, der uns auch nicht pflegt, der uns auch nicht wirklich liebt, dann wird es uns sehr schwer fallen, sich vorzustellen, dass dieser Gott sich wirklich um die Beulen in unserem Leben kümmert, die andere uns ins Leben hineingefahren haben, oder? Wenn wir aber einen Vater Gott kennen, der sagt, hör mal, ich mag dich, du bist mein Kind, es geht mir ganz um dich. Und wenn es dir nicht gut geht, dann schaue ich nach dir, dann gucke ich danach, dir wirklich zu helfen. Dann werden wir uns auch versorgt wissen, auch wenn andere uns permanent verletzen, weil wir wissen, er bleibt der gute Hirte, er bleibt mein guter Hirte, auch wenn andere uns immer wehtun. Er versorgt uns, wenn andere uns schädigen. Wollen wir doch Gott wirklich zutrauen, dass er sich um die Beulen in unserem Leben kümmert? Halten wir ihm diese Beulen hin, die andere in unser Leben hineingefahren haben? Halten wir ihm das hin, damit er es heilen kann. Siehe, ich mache alles neu, spricht der Herr. Lassen wir ihn die Heilung unserer Verletzung zur Chefsache machen. Dann wird es gut werden. Gott ist groß genug, er kann das heilen, was andere in unserem Leben immer wieder vermurksen. Amen. Ich möchte